Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon grüße Sie zu dieser Ausgabe, in der wir über die Zukunft des Autos sprechen. Die Frage stellen, wie werden sie künftig angetrieben, wenn den Autos mit Verbrennermotoren in der EU ab 2035 nicht mehr zugelassen werden sollten. Weg vom Verbrennermotor hin zu, ja was? Wie sieht die Automobilität dann aus? Wie muss der Weg dorthin gestaltet werden? Welche Infrastrukturen sind nötig, um den Weg in die E-Mobilität im Verkehr gehen zu können? Und hat der Verbrennermotor wirklich ausgedient oder sind die synthetischen Kraftstoffe auch zukunftsweisend? Sie können sich beteiligen. Wo sehen Sie die Zukunft der Mobilität insgesamt? Die Zukunft des Autos, wie wir es bislang noch überwiegend antreiben und nutzen. Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann wählen Sie diese kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Bundes- und europaweit übrigens kostenfrei 00800 also 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Fahren Sie bereits ein E-Auto und mögen Ihre guten wie schlechten Erfahrungen teilen. Wo liegen die Vor- und Nachteile? Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und Zuschriften und haben diese Gäste heute mit dabei. Daniela Kluckert, FDP, sie ist die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Grüße Sie. Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer, Direktor des Car Center Automotive Research Duisburg, auch Ihnen ein freundliches Hallo.
Hallo, Frau Enzinger.
Simon Schütz ist dabei vom Verband der Automobilindustrie. Herzliches Willkommen auch an Sie. Und Professor Michael Sterner, er ist Ingenieur und Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Ihnen allen ein herzliches Willkommen.
Schönen guten Morgen.
Es gibt sicher auch viele technische Fragen, die wir heute beantworten werden. Schauen zunächst aber auf die politischen Entscheidungen. Daniela Kluckert aus dem Bundesverkehrsministerium. Es geht um einen weitreichenden, muss man sagen, Transformationsprozess im Verkehrswesen. Wir haben die Sendung mit Zeitenwende überschrieben, deren Notwendigkeit auch politisch nicht mehr angezweifelt wird?
Nein, aber wir hatten ja auch bereits davor, bevor jetzt diese Zeitenwende, die ja vor allem ein Begriff aus dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine entwickelt worden ist, der sich daraus ergeben hat, schon einen Umbau hin zur Elektromobilität beziehungsweise zu einer Veränderung der Antriebe und einer Veränderung der Kraftstoffe. Und das treiben wir natürlich mit Nachdruck voran, müssen aber natürlich auch aufpassen, dass wir uns nicht in neue Abhängigkeiten geben. Insofern ist es wichtig, hier auch sehr rational vorzugehen. Und das ist auch für mich wenn wir über die Zeitenwende reden, ist das für mich sehr wichtig, dass diese Zeitenwende auch was damit zu tun hat, dass wir tatsächlich Probleme und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sehr rational diskutieren und auch Lösungen finden, die dann auf breiten Füßen stehen und die wir lange tragen können und eben die Auswirkungen der Entscheidungen auch mit berücksichtigen.
Wenn Sie von Problemen und Herausforderungen sprechen, machen wir es konkret. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen momentan, wenn es um die Verkehrszukunft geht?
Naja, also unsere Herausforderung ist, wir müssen mit der Verkehrspolitik, die wir betreiben, dafür sorgen, dass die Menschen und die Unternehmen in Deutschland mobil sind. Wir sind ein Transitland im Herzen Europas, die viertgrößte Volkswirtschaft. Das heißt, wir müssen unsere Infrastruktur in einen Zustand versetzen, der dem auch gerecht wird. Da haben wir im Moment allerhand zu tun. Und das bezieht sich auf die Bahn, das bezieht sich auf die Straßen, auf die Wasserstraßen. All hier ist uns auch eine Menge hinterlassen worden von den vergangenen Regierungen. Und das ist die eine Aufgabe. Die andere Aufgabe ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Hier ist es so, dass wir im Verkehr bisher absolut in Zahlen noch nicht gespart haben. Und das bedeutet, bei der Dekarbonisierung müssen wir ganz große Schritte vorangehen und da müssen wir alle Anstrengungen annehmen. Und das bedeutet natürlich eine Veränderung in den Antrieben, eine Veränderung in den Kraftstoffen, also hinkommen zu CO2-neutralen Kraftstoffen. Wir müssen schaffen, dass der Modal Split, also die Frage, wie viel Verkehr ist und welcher Verkehrsträger so gelöst wird, dass es möglichst klimaschonend ist, also dass wir auch schaffen, mehr Güter auf die Schiene, mehr Güter auf die Schiffe zu bekommen. und dann natürlich auch den ÖPNV zu stärken, sodass ihn mehr Leute nutzen wollen, mehr Leute nutzen können, das Ganze zu vernetzen. Das sind also große Herausforderungen.
Und einige Punkte, die wir auch noch vertiefen werden in dieser Sendung, gerade wenn Sie auch die Antriebe und Kraftstoffe ansprechen. Nach dem Willen der EU-Kommission sollen alle ab 2035 zugelassenen Neuwagen emissionsfrei sein. De facto das Aus für Motoren könnte man meinen, die fossile Brennstoffen zumindest verfeuern. Aber da gibt es noch eine Hintertür für E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, richtig?
Genau. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Kraftstoffe weiter verwenden können, die CO2-neutral sind. Das sind diese sogenannten E-Fuels. Da wird CO2 aus der Luft genommen zur Herstellung und dann wieder freigesetzt. Wenn diese Autos nachweislich damit gefahren werden, also nur darauf zugelassen werden, und darum geht es ja am Ende des Tages, dass sie allein auf diese Kraftstoffe zugelassen werden, diese Autos, dann können die auch weiter in Neuwagen verkauft werden. Wichtig ist natürlich, dass wir für Neuwagen eine Lösung finden. Wichtig ist natürlich aber auch bei der Dekarbonisierung, dass wir für den Bestand Lösungen finden, weil natürlich gute Autos auch lange halten. Und das ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit, dass man Produkte nicht ständig austauscht, sondern natürlich auch das weiter nutzt, was funktioniert.
Wir sprechen auch über die Vor- und Nachteile von E-Fuels. Ferdinand Dudenhöfer, Experte für Automobilwirtschaft, vielleicht an dieser Stelle erstmal nochmal zur neutralen Erläuterung. Frau Kuckert hat schon erklärt, E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, aber vielleicht auch nochmal aus Ihrer Warte, was ist das eigentlich?
Also so wie es erklärt worden ist, man nimmt Strom zum Beispiel aus Sonnenenergie, Solarzellen oder aus Windstrom, macht aus dem Strom Wasserstoff, aus dem Wasserstoff macht man dann Methan und aus dem Methan macht man dann längerkettig Kohlenwasserstoffe und dann landet man irgendwann bei Diesel oder Benzin oder ähnlichen Dingen und durch diese Transformation geht 80% der Energie verloren. Die wird in diesen Transformationsprozessen, wenn Sie wollen, verfeuert. Und dann stecken wir das Ganze in einen PKW rein, in den Verbrennungsmotor, der eine maximale Effizienz von 40% hat. Also auch da bleiben 60% der Energie in Reibung, in anderen Dingen hängen. Also das ist ein Schildbürgerstreich, den man da plant, wenn man das für die PKWs macht. Das kann man für Flugzeuge machen, das kann man unter Umständen für Schiffe machen. Aber im PKW-Verkehr ist es wirklich, wie soll man das vornehm ausdrücken, ich will den Ausdruck hirnrissig einfach jetzt nicht zu breit austreten.
Also diese Ausnahme, die ja durchaus auf Betreiben der Bundesregierung und da auf Betreiben der FDP mit in die EU-Kommissionsvorlage gekommen ist, die halten Sie nicht für wirklich sinnvoll?
Nein, das ist ja, man redet immer von der Technologieoffenheit, aber im Prinzip ist das ein Schutzargument, um den Wandel abzubrechen, um den Wandel zu stoppen, um den Wandel langsamer zu machen. Je langsamer wir in die Elektromobilität gehen, umso größer sind unsere Probleme mit dem Klimawandel. Und dann gleichzeitig davon zu sprechen, dass man Dekarbonisierung macht und dann die E-Fuels freigibt für dann den PKW-Bereich oder diese Umsetzung, wie sie das EU-Parlament geplant hatte, nur mit Elektroautos zu bringen, das ist ja widersprüchlicher, man es einfach gar nicht machen kann. Also das passt rechts und links nicht zusammen.
Frau Ensinger, aber Moment mal, ich möchte gerne kurz als Fachkollege widersprechen.
Nee, stopp, da muss ich jetzt reingehen. Ich muss nämlich noch ein bisschen dafür sorgen, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer da spricht. Es gibt also von zwei Seiten Widerspruch, höre ich. Das ist einerseits von Simon Schütz vom Verband der Automobilindustrie und von Michael Sterner, dem Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der OTH Regensburg. Der Reihe nach wäre mir lieb. Vielleicht zunächst Herr Sterner.
Ja, gerne. Also Herr Dudenhöfer, als Fachkollege muss ich Ihnen da widersprechen. Sie liegen fachlich falsch. Ich habe das Verfahren mitentwickelt vor 13 Jahren, dass wir E-Gas, der Name stammt von mir, halt herstellen, also mit der Methanisierung, dass wir da einen Kraftstoff, der Erdgas gleich ist, herstellen. Und wenn wir aber zu längerkettigen Kohlenwasserstoffen gehen, dann nennt man das Power to Liquid. Und da gehen wir nicht den Zwischenschritt der Methanisierung, sondern wir gehen direkt zum Diesel, zum Benzin, zum Flugkraftstoff. Und
Das heißt, es
da
ist
ist
effizienter in der Produktion?
es ist wesentlich effizienter, als der Kollege das genannt hat. Wir haben das auch in
Nämlich
der
wie effizient?
Dieselkommission verschriftlicht. Es ist, wenn Sie ausgehen halt von Wind- und Solarenergie und diese nutzen, dann landen Sie ungefähr bei etwa, ja, 30 bis 40% an Kraftstoff, teilweise auch 50%, den Sie gewinnen können. Wenn Sie ihn dann in den Verbrenner stecken mit dem schlechten Wirkungsgrad, dann landen Sie in der Tat nur bei 10 bis 20% Wirkungsgrad, 20, 30, wenn Sie Brennstoffzelle nehmen, ein bisschen mehr. Also ganz grob gesagt sind Sie natürlich mit dem Elektroauto dreimal so effizient wie mit dem E-Fuel. Aber wenn Sie jetzt die gleiche Anlage nehmen an Wind- und Solarenergie und die nach Chile, Ägypten oder sonst wo hinstellen, dann haben Sie auch den zwei- bis dreifachen Ertrag. Und damit ist dieser Effizienzvorteil wieder dahin. Und wir rechnen unsere Modelle und sehen, dass wir sehr viel elektrifizieren, aber wir erreichen die Klimaziele kaum, wenn wir nicht jedes neu zugelassene Fahrzeug auch elektrisch zulassen. Und gerade im Lkw-Bereich werden wir massiv auf Wasserstoff gehen müssen, weil wir sonst die Klimaziele nicht erreichen im Verkehrssektor.
Da kann man aber ja schon mal kurz zusammenfassen, Herr Sterner und Herr Dudenhöfer. Ich glaube, da sind Sie sich auch einig. Man muss genau gucken, in welchem Segment man was einsetzt, nämlich im Pkw-Verkehr. Da, wenn ich das mal so sagen darf oder vermuten darf, habe ich den Eindruck, sind Sie sich relativ einig, dass die E-Mobilität durchaus Sinn macht. Bei anderen Verkehren, wo es auch um Langstrecken geht, wo es um schwerere Getriebe geht, da könnte möglicherweise dann die
Aber
Wasserstofftechnologie
auch
auch
im
hilfreich
Pkw,
sein.
es gibt genügend Leute, die halt noch einen 5 bis 10 Jahre alten Verbrenner haben. Und warum lassen wir denen nicht die Möglichkeit, für 2, 3 Euro einen klimaneutralen Kraftstoff zu tanken? Also ich bin überzeugter Elektromobilist, seit 4, 5 Jahren, hat auch alles seine Nachteile und habe meinen eigenen Solarstrom. Ich kann mir das leisten, aber es gibt genügend Menschen draußen, die sich das A nicht leisten können, B wird das Elektroauto nicht geliefert und C, warum lassen wir in der Übergangszeit nicht klimaneutrale Kraftstoffe auch im Verkehr zu? Weil 80% von unserem Energieverbrauch im Personenverkehr gehen in den Pkw und der Personenverkehr macht über 70% des Energieverbrauchs vom Gesamtverkehr aus. Also das ist, ich bin kein Freund von, das ist jetzt die einzige Lösung, obwohl ich auch Elektriker gelernt habe und da ein großer Fan bin, aber lassen Sie den Menschen auch eine gewisse Wahlfreiheit, weil es zählt
Zumindest
letztendlich
darf
der
ich ja darauf
Klimaschutz, der
antworten.
auf der Straße
Darf ich ja darauf antworten, glaube
passiert
ich.
Ja, Herr Schütz,
und
ich habe
nicht
Sie auf dem
der
Schirm.
auf dem Papier steht.
Das war nicht Herr Schütz,
Ach,
das
das
war
war
Herr
nicht Herr Schütz. Ach,
Dudenhöfer.
das war Herr Dudenhöfer. Aber Simon Schütz, die habe ich trotzdem auch auf dem Schirm
Genau.
vom Verband der Automobilindustrie. Sie hatten sich auch zu Wort gemeldet. Wenn man mal
Ja.
schaut, was die Autohersteller eigentlich gerade machen und wo sie in die Zukunft denken, dann ist das vorwiegend die Elektromobilität, außer Porsche, die auf E-Fuels setzen. Ist das so? Ist der Eindruck richtig, dass die Automobilhersteller tatsächlich auch eher aufs E-Auto setzen?
Absolut. Gerade im Pkw-Bereich setzen die großen Autohersteller absolut auf E-Mobilität, investieren da auch wirklich Rekordsummen. Ja. Alleine bis 220 Milliarden bis 2026 in Forschung und Entwicklung, gerade von diesen Antrieben, 100 Milliarden bis 2030 nochmal in den Umbau von Werken. Das heißt, da liegt der Fokus ganz klar auf der Elektromobilität. Ich möchte nochmal aufgreifen, was die Kollegen gesagt haben, auch was Frau Kluckert am Anfang gesagt hat. Es geht aber auch um den Bestand. Wir haben allein in Europa 280 Millionen Verbrenner, die unterwegs sind. 1,5 Milliarden Fahrzeuge weltweit. Und natürlich müssen wir auch eine Lösung finden, damit dieser Bestand in Zukunft klimaneutral unterwegs ist. Sonst können wir ja die ambitionierten Ziele bei der Klimaneutralität gar nicht erreichen. Und deswegen sind E-Fuels ganz wichtig. Klar, sie sind noch teuer. Sie sind noch in dieser Effizienz sicherlich, haben sie da noch Raum nach oben. Aber da jetzt schon etwas zu verbieten oder einzuschränken, verbaut uns doch nur Chancen. Letztlich entscheidet der Markt, ob E-Fuels Fuß fassen können. Und diese Chance sollten wir uns auf gar keinen Fall verspielen, sondern nutzen.
Wobei wir ja über einen Zeitraum von 15 Jahren sprechen, ab 2035. Und dann geht es um die Neuzulassungen. Das heißt, der Bestand, der ist ja eigentlich nicht wirklich gefährdet. Daniela Kluckert,
Ich will gerne noch mal was dazu
genau, die
sagen.
würde ich jetzt nämlich auch
Danke.
ansprechen. Sie sind parlamentarische
Vielen Dank.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr und damit ja an den entscheidenden Hebeln mit dran. Ist die Politik offen für alle möglichen Antriebe oder sagen Sie auch, naja, die Zukunft geht schon eher oder am ehesten in Richtung E-Mobilität?
Also wir fördern ja die Elektromobilität in ganz großen Schritten und kommen da auch voran. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben jetzt entlang der Autobahn schon ein ganz gutes Netz auch mit Schnellladesäulen, aber wollen das nochmal stark verstärken. Und zwar bis 2023 das Deutschlandnetz ausbauen. Das bedeutet, es kommen nochmal 1000 Hubs dazu entlang von Zentren, von Autobahnen, die dann die PKWs mit Ladesäuleninfrastruktur, mit Schnellladesäuleninfrastruktur verstärken. Wir gehen jetzt noch mit einem neuen Masterplan 2 Ladesäuleninfrastruktur in diese Sommerpause, um dann sozusagen die Legislaturperiode da nochmal zu füllen. Da sind ganz viele Maßnahmen drin, auch was die LKWs betrifft, weil die müssen wir jetzt in Fokus bekommen. Die Frage der Netze, wir müssen zukünftig bei den ganzen Stromnetzen unbedingt die Ladesäuleninfrastruktur mitdenken. Wir müssen die Kommunen nochmal ganz anders befähigen, auch hier voranzukommen. Also das ganze Thema Elektromobilität, das ist ein unglaublich wichtiges Thema bei uns, das wir mit sehr großer Ernsthaftigkeit angehen. Wir fördern Nutzfahrzeuge, wir fördern Busse, wir fördern die Umstellung in den Kommunen, aber auch im privaten Bereich. Das heißt, wir machen hier sehr viel. Wir dürfen aber auch nicht naiv sein. Und deswegen ist es wichtig, die Dinge pragmatisch anzugehen. Und das habe ich eben in Bezug auf Zeitenwende gesehen. Also, das eine ist die Abhängigkeit von bestimmten Rohstoffen, von bestimmten Industrien, in die wir uns nicht nur geben wollen. Das zweite ist, dass wir auch nicht in Deutschland, aber auch in Europa nicht alleine auf der Welt sind. Das heißt, unsere Autos, die sollen international verkauft werden, auch nach Südamerika, auch nach Afrika, auch nach Asien. Und wir können auch nicht sagen, dass sozusagen wir uns von dieser Entwicklung abkoppeln, die irgendwo anders passieren. Das andere ist, das dritte ist, dass wir natürlich auch erneuerbare Energien transportabel machen müssen. Also niemand kann davon ausgehen, dass wir tatsächlich energieautark werden in Deutschland, auch in Europa. Das heißt, wir müssen schaffen, dass Energie transportabel wird. Und das ist natürlich am einfachsten, wenn Sie das in flüssiger Form haben. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Herausforderungen, an die wir angehen müssen. Und das lösen wir mit Technologieoffenheit, indem wir natürlich die Infrastruktur schaffen, damit die Elektromobilität funktioniert, aber trotzdem die Offenheit für andere Systeme weiter haben, damit wir mobil bleiben können, damit wir auch das Versprechen haben, dass Mobilität bezahlbar bleibt, erfüllen können. Und damit wir natürlich auch unsere Wirtschaft so stärken, dass sie auch in Zukunft für den Wohlstand unseres Landes sorgen kann.
Und Sie haben einige Punkte angesprochen an Herausforderungen, die wir hier auch noch vertiefen können. Leider nicht mit Ihnen, Daniela Kluckert. Sie sind aus Termingründen nicht die gesamte Sendezeit dabei, müssen uns um halb gleich verlassen. Umso wichtiger an dieser Stelle, über die von der Bundesregierung ja eingeschlagenen Wege noch rasch zu sprechen. Gestern hat die Bundesregierung sich auf neue Subventionsregeln für den Kauf von Elektroautos verständigt. Es geht um den Umweltbonus, der spätestens ab dem kommenden Jahr erheblich gesenkt werden soll. Die Prämie soll dann auch noch nur für private Käufe gezahlt werden. Für Plug-in-Hybride, also die teilelektrischen Autos, soll sie gar nicht mehr gezahlt werden. Wirtschaftsminister Lindner wollte die Prämie ja am liebsten abschaffen, ihr Parteikollege. Die Grünen pochen auf den Koalitionsvertrag. Die Bundesregierung will eigentlich mehr Autos, jetzt diese Kürzung. Wie löst sich dieser Widerspruch auf?
Ja, also wir sind in haushalterischen Zeiten, die nicht einfach sind. Wir haben in den vergangenen Jahren eine Politik gehabt, die einfach Herausforderungen mit Geld gelöst hat. Das können wir in Zukunft nicht mehr so machen, sondern wir müssen schauen, wie wir mit dem Steuereuro am meisten für die Dinge tun. Und das machen wir eben, indem wir in die Infrastruktur investieren. Also zum Beispiel in die Ladesäuleninfrastruktur, in die Wasserstoffinfrastruktur. Da muss der Fokus sein. Am Ende kann es nicht sein, dass wir mit Subventionen, sage ich mal, auch Automobilkonzerne stützen, die sowieso große Gewinne machen, sondern wir müssen schauen, dass wir die Transformation hinbekommen. Und da ist eben jeder Steuereuro, den wir nicht ausgeben, der aber auch sozusagen nicht verloren ist, ein guter. Und deswegen haben wir uns jetzt auf diesen Kompromiss geeinigt.
Dennoch wollen Sie E-Autos. Dennoch wollen Sie ja mehr E-Autos. Und das kann sich nicht jeder so einfach leisten. Annette Tiergarten hat uns zum Beispiel geschrieben, eine Hörerin, die sagt, grundsätzlich denkt sie, dass die E-Mobilität sinnvoll ist. Aber aber wie sollen Menschen ohne eigene Garage oder Stellplatz ein E-Auto betanken? Öffentliche Ladestationen sind in kleinen Orten rar. Für viele Mieterinnen und Mieter ist der Kauf eines E-Autos also leider unrealistisch. Also es ist die Finanzierung des E-Autos, aber es ist dann auch der Betrieb, der es gerade Menschen mit nicht so großem Portemonnaie ziemlich schwierig macht.
Und da hat zu der Prämie würde ich gleich gerne auch noch etwas sagen. Entschuldigung.
Ganz kurz noch. Das erste ist, dass eben auch Dinge, wenn sie prämiert werden, einfach teurer werden. Das ist einfach eine volkswirtschaftliche Binsenweisheit. Und deswegen müssen wir natürlich schauen, dass das sozusagen eingedämmt wird. Also dass Produkte einfach teurer werden, nur weil sie gefördert werden.
Das heißt, da müssen Sie mit der Autoindustrie in Kontakt treten.
Das ist ja sozusagen gestern jetzt auch entschieden worden, welchen Weg wir da gehen. Mhm. Und die zweite Sache, die Dame hat natürlich völlig recht. Im Moment sagt man, 70% der Ladeleistung findet am Arbeitsplatz oder zu Hause statt. Und natürlich findet es auch dort statt, weil nur die Leute, die entweder zu Hause laden können oder am Arbeitsplatz laden können, überhaupt die Möglichkeit haben, ein E-Auto zu fahren. Die allermeisten Menschen in Deutschland leben aber auch zur Miete und in den Städten natürlich sowieso in Mehrfamilienhäusern ohne eigenen Parkplatz. Und arbeiten auch nicht unbedingt an Arbeitsplätzen, an denen sie einen eigenen Parkplatz haben. Insofern muss genau da investiert werden, eben in öffentliche Ladesäuleninfrastruktur. Das tun wir. Aber es sind natürlich auch massiv die Kommunen in der Pflicht, gerade in den großen Städten auch für öffentliche Plätze zu sorgen, Raum zu geben, damit diese Ladesäuleninfrastruktur funktioniert. Und ein großer Puzzlestein ist dieser Masterplan 2, den wir jetzt auf den Weg gebracht haben in der Endabstimmung mit den Kollegen in anderen Ministerien, damit wir hier vorankommen. Da helfen wir die Kommunen nochmal, da geht es um den Netzausbau, aber wir adressieren auch nochmal diesen Platzbedarf und diese Themen tatsächlich zu lösen. Hm. Und auch natürlich in so Bereichen wie Mietwohnungen, auch am Rande der Stadt zum Beispiel, wenn da große Parkplätze sind, dass man auch da nochmal unterstützend vorgeht, dass wir hier vorankommen und tatsächlich Ladesäuleninfrastruktur für alle da ist.
Welche Zukunft hat die Automobilität? Dieser Frage gehen wir weiter in der Agenda heute hier im Deutschlandfunk. Daniela Kluckert wird nicht mehr dabei sein. Danke Ihnen, dass Sie bis hierhin Rede und Antwort gestanden haben zu den Plänen der Bundesregierung. Ferdinand Dudenhöfer bleibt noch dabei, Simon Schütz bleibt dabei und Michael Sterner auch. Und wenn Sie mögen, können Sie sich weiter auch beteiligen an dieser Sendung, indem Sie die 00800 wählen 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an agenda@deutschlandfunk.de. Und vielleicht hören wir Sie nach den Nachrichten. Da geht es nämlich weiter hier mit der Agenda im Deutschlandfunk. Bis gleich. Uhr 10:35 ist es. Welche Zukunft hat die Automobilität? Dieser Frage gehen wir heute hier in der Agenda im Deutschlandfunk nach. Die Zulassung von Autos mit Verbrennermotor ab 2035 nur noch in Ausnahmefällen, so die Pläne der EU-Kommission. Was braucht es für den Übergang in die Elektromobilität? Welche Herausforderungen, welche Hausaufgaben gibt es da und sind da noch zu machen? Ja, welche Herausforderungen zu bewältigen? Und Sie können sich weiter beteiligen, indem Sie uns anrufen. Wo sehen Sie die Zukunft des Autos? Welche Rolle wird es überhaupt in Zukunft spielen? Wenn Sie zu uns in die Sendung kommen möchten, dann wählen Sie die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie gerne mit Rückrufnummer an agenda@deutschlandfunk.de. Und vor den Nachrichten haben wir es kurz angesprochen, dass die Prämie, die zurzeit noch gezahlt wird, wenn man ein E-Auto kauft vom Bund und anteilig auch von der Automobilindustrie, vom Hersteller, gekürzt werden soll ab kommendem Jahr. Simon Schütz ist mit dabei, der Leiter der Pressestelle des Verbands der Automobilindustrie. Sie hatten nicht die Gelegenheit zu antworten. Daniela Kluckert hatte erläutert, um was es genau geht dabei und warum diese Prämie gesenkt werden soll. Unter anderem hat sie es auch damit begründet, dass Prämien eigentlich dazu führen, dass es zu Verteuerungen auf der anderen Seite kommt. Herr Schütz, jetzt haben Sie die Gelegenheit, nochmal darauf einzugehen.
Vielen lieben Dank, dass Sie mir nochmal die Chance geben. Und zwar, genau, diese Entscheidung gestern ist aus mehrerer Hinsicht problematisch. Und zwar zum einen, weil gerade in Zeiten steigender Belastungen, das sehen wir ja alle an unserem Geldbeutel, eine Entscheidung zu treffen, die kürzt, also die Beiträge, die Förderung kürzt, ist gegen die Verbraucherinnen und Verbraucher. Warum? Weil für ganz viele Menschen ist diese Prämie bei dem Einstieg in die E-Mobilität entscheidend. Das ist eine große Summe und wir hatten auch letztens eine Umfrage bei Allensbach, da haben mehr als 63% der Befragten gesagt, dass die Anschaffungskosten für sie noch zu hoch sind, sprich eine Prämie hilft. Dabei ist genauso eine Entscheidung gegen die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass man gesagt hat, man bleibt bei der Regelung, dass die Auszahlung der Prämie an den Zulassung des Autos gekoppelt wird, nicht an das Kaufdatum. Dann wurde auch noch die Förderung gedeckelt. Was wir jetzt haben als Effekt letzten Endes, ist, dass es mehr oder weniger ein Glücksspiel ist für den Verbraucher, wenn er sich entscheidet, ein E-Auto zu kaufen und die Förderung will, dann kann es am Ende passieren, dass das Auto nicht mehr zu dem Förderzeitpunkt ausgeliefert wird oder dass der Deckel schon erreicht wurde, der finanzielle. Mhm. Aber bei solchen hohen Summen nicht die Planungssicherheit zu haben, das ist natürlich fatal. Und das wird dazu führen, dass die Zahlen auch zurückgehen werden, weil wir haben ja gesehen, die Menschen nehmen diese Prämie an. Und das ist kein Ruf der Autoindustrie nach Subventionen. Die E-Autos werden mit Blick auf die Skala, auf den Jahresverlauf auch billiger werden. Ja, ich meine, das Ziel bei E-Mobilität, das ja staatlich gesetzt ist, wo wir auch voll dahinter stehen, bedeutet aber, dass viel Umstellung erfolgt. Ich habe ja eben erwähnt, wie viel Investitionen notwendig sind. Das heißt, E-Autos werden in Zukunft billiger. Jetzt ist es aber noch wichtig, diese Förderung beizubehalten. Auch dass Hybride nicht mehr gefördert werden in Zeiten, wo die Ladeinfrastruktur bei weitem noch nicht ausgebaut ist. Wir hatten ja auch eben die Zuschauerin, die angerufen hat, gerade wenn man weitere Wege zurücklegt, nicht zu Hause laden kann, dann braucht man eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Und solange die noch nicht da ist, ist der Hybrid auch eine gute Brückenlösung. Also die Förderung auch komplett zu streichen, halten wir für einen Fehler.
Wobei auch gesagt wurde gerade, dass die Ladeinfrastruktur massiv jetzt nach oben getrieben wird, hat uns Frau Kluckert ja auch erklärt. Und umgedreht könnte man ja auch sagen, Sie haben die Sicherheit angesprochen, die man hat, wenn man oder nicht hat, wenn man auf die Prämie setzt, weil es eben auch darauf ankommt, dass rechtzeitig ausgeliefert wird, dass die Prämie dann auch noch, der Deckel noch nicht zugemacht wurde. Aber Sie könnten ja auch die Sicherheit geben als Automobilhersteller und sagen, wir machen jetzt schon die Autos einfach günstiger. Der Bund hat ja schon mal draufgelegt und zahlt jetzt doppelt so viel dazu wie die Autohersteller selbst.
Also was wir gesagt haben, dass wir absolut dazu bereit sind, die Prämie an dieses Kaufdatum zu koppeln, das ist nicht an uns gescheitert, sondern das scheitert tatsächlich am Staat. Und wichtig ist auch, ich weiß, viele Menschen schauen immer und sehen die großen Gewinne der großen Autohersteller. Ich habe ja eben die Milliardenbeträge erwähnt, die wir aktuell investieren. Das heißt, eine solche Transformation muss auch finanziert werden. Das heißt, diese Gewinne müssen auch gemacht werden. Und mit Blick auf die Autoindustrie muss man auch immer sehen, es gibt genauso auch die vielen Zulieferer, denen es aktuell weniger gut geht. Das heißt, diese Förderung ist noch gebraucht. Und Sie sprachen ja gerade an, dass Frau Kluckert auch eben den Ausbau der Ladeinfrastruktur angesprochen hat. Ja, da passiert etwas. Aber um das Ziel zu erreichen, 1 Million Ladesäulen bis 2030, müsste sich das Ausbautempo versechsfachen. Also wir sind noch weit davon entfernt, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zu haben. Und deswegen, wenn die Politik ambitionierte Ziele setzt, ja, wir alle wollen ja Klimaneutralität, wir wollen den klimaneutralen Verkehr so schnell wie möglich erreichen, dann ist aber auch wichtig, dass die Politik die Rahmenbedingungen setzt, damit diese Ziele erreicht werden können. Und wenn man dann Förderung abbaut, bei der Ladeinfrastruktur nicht schnell genug ist, dann führt das eben eher dazu, dass man den Hochlauf ausbremst, ja, und nicht zu vergessen dabei ist, wir haben auch eine Vorbildfunktion. Europa will der erste klimaneutrale Kontinent werden. Die Welt beobachtet dieses, ja, ich würde fast sagen Jahrhundertprojekt. Und wenn wir das hinbekommen, so dass es auch ein Wirtschaftsmotor ist, ein Wohlstandsmotor ist, dass es sozial ausgestaltet ist, dann wird in der Welt unser Modell der Transformation kopiert. Wenn nicht, wenn die Wirtschaft darunter leidet, Arbeitsplätze verloren gehen und soziale Spaltung entsteht, dann wird ja keiner auf der Welt sagen, ach, Europa hat das so gemacht, wir kopieren das. Und wenn wir global beim Klimaschutz weiterkommen wollen, und das ist ja unser aller Ziel, dann ist unsere Verpflichtung, dass dieses Modell, diese Transformation erfolgreich läuft. Und da müssen Politik und Wirtschaft eben gemeinsam agieren und gemeinsam Lösungen finden. Und deswegen gibt es ja auch diese Runden wie heute, wo wir konstruktiv darüber diskutieren.
So konstruktiv es eben geht. Natürlich gibt es verschiedene Sichtweisen und Draufsichten auf diese Entwicklung und auf diese Transformationsprozesse. Professor Ferdinand Dudenhöfer, Sie hatten vorhin auch noch einen Einwand, was die E-Fuels angeht. Da mussten wir ein bisschen weitermachen in der politischen Willensbildung. Sie sind der Direktor des privatwirtschaftlichen Car Center Automotive Research in Duisburg. Wenn Sie auf die Herausforderungen auch nochmal schauen, wir haben die Ladegeräte ja und die Ladesäuleninfrastruktur angesprochen, da gibt es ja durchaus einige Hinkefüße, muss man sagen, die noch nicht beseitigt sind, noch lange nicht beseitigt sind. Selbst wenn entlang der Autobahn ein Netz da von Schnellladegeräten aufgebaut wird, wo sehen Sie da das größte Problem im Moment noch?
Also jetzt muss ich, was sehr selten ist und mir sehr schwer fällt, dem Herrn Schütz in 100% seine Argumente recht geben. Also schade, dass jetzt die Frau Glückert dann weg musste.
Aus zeitlichen Gründen konnte sie nicht länger.
Ja, schon schön zeitliche Gründe, aber über ihre Prämie, Rücknahme wollten wir sprechen und dann muss sie weg. Nach meiner Einschätzung verweigert sie sich dieser Diskussion.
Ja, sie hat aber tatsächlich einen Termin.
Ja, glaube ich ihr gerne, aber Termine kann man manchmal auch umlegen. Aber lassen wir das einfach mal so stehen. Schauen Sie, wenn jetzt die Prämie zurückgeht, sind wir sehr besorgt darum, dass der Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland einen sehr starken Knick kriegt. Der Herr Schütz hat vieles dazu ausgeführt, was der Fall sein wird, diese ganzen Verunsicherungen. Und es kommt ja eins dazu, die Rohstoffe für die Elektroautos sind deutlich stärker in den Preisen gestiegen als bei den Verbrennern. Bei den Batterien haben wir Engpässe bis zum 2025, 2026. Das heißt, bis dorthin werden die Preise der Elektroautos eher steigen, stärker steigen als die vom Verbrenner. Und wenn wir jetzt die Prämie rausnehmen, dann ziehen wir dem Elektroauto den Stecker aus der Steckdose.
Das ist ein düsteres Bild, was Sie da zeichnen.
Ja, ne, aber das ist so. Ne? Und wenn wir jetzt weiterdenken an diese Infrastruktur, die Frau Glückert soll ja nicht die Ladesäulen persönlich betreiben, sondern das machen ja Energieunternehmen. Welchen Anreiz hat jetzt ein Energieunternehmen, zusätzliche Ladesäulen aufzustellen, wenn sie sehen, der Elektromobilität wird der Stecker gezogen? Dann ist man zurückhaltend, denn diese Investitionen werden dann eher Verluste machen als Gewinner. Und das kann sich ein Investor im Ladestrukturnetz dann auch wieder nicht erlauben. Also, was wir machen ist, das, was gestern gemacht worden ist, ist äußerst kontraproduktiv. Es geht in die Karbonisierung statt in die Dekarbonisierung. Und schade, dass die Frau Glückert sich dieser Diskussion nicht stellt.
Ich denke, sie wird sich dieser Diskussion auch stellen. Sie hat sich auch noch mal angeboten in den Nachrichten, hat sie mir noch mal gesagt. Sie ist gerne wieder mit dabei. Michael Sterner, ich würde Sie gerne da auch noch mal mit in die Runde holen als Professor für Energiespeicher und Energiesysteme, weil wenn wir, was wir auch gerade von Herrn Dudenhöfer gehört haben, ja Probleme auch haben, was die Ladeinfrastruktur angeht. Ein Hörer uns noch mal das Stichwort Austauschakkus reingegeben hat. Vielleicht müssen wir da auch noch mal ganz anders denken und über andere Energiespeicher nachdenken. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich darf auch Herrn Dudenhöfer recht geben in dem Punkt, dass das jetzt kontraproduktiv ist, weil in den Optimierungsszenarien, die wir
also die Prämienkürzung
institutsübergreifend sehen und auch bei uns, zeigen einfach, dass wir ganz dringend diesen Hochlauf der Elektromobilität brauchen, um überhaupt die Halbierung der Emissionen bis 2030 im Verkehrssektor zu erreichen. Und da ist schon eingerechnet, dass wirklich jedes Fahrzeug, die 15 Millionen PKW E-Autos kommen und dass wir die Hälfte der LKWs, was nochmal was anderes ist bezüglich Ladezeit, Gewicht und Mobilität, also da die Hälfte der LKWs auf Wasserstoff umgestellt ist. Nur dann erreichen wir das. Und das ist natürlich immer unter idealen Bedingungen gerechnet, wie die Modelle halt laufen. Aber in der Realität draußen ist es halt so, dass es nicht genügend Personal gibt, dass mal das Auto verzögert ausgeliefert wird, dass es nicht genügend Strom gibt oder halt nicht, die Lieferketten nicht funktionieren. Lithium und das Ausweichmaterial Nickel, die sind explodiert in den Preisen, weil gerade auch in Russland die zweitgrößte Nickelproduktion stattfindet in Russland. Und von daher haben wir jetzt da echt sehr schlechte Karten. Und das Erste vorangestellt ist natürlich immer Verkehrsvermeidung, Verkehrseffizienz. Ich habe selber erst mit 37 Jahren überhaupt einen PKW angeschafft und bis dahin habe ich alles mit Bahn und Fahrrad gemacht. Und elektrisch zu fahren, kann ich nur Werbung machen, macht so viel Spaß. Die Energie, die kommt zurück, wenn man den Berg runterrollt. Das ist leise, es ist super schnell im Anzug. Aber halt, es kann sich halt nicht jeder leisten. Und genauso wie Sie es gesagt haben, in der Stadt ist es schwierig und auf dem Land teilweise auch, wenn man kein Eigenheim hat. Also wir brauchen einfach flexible Lösungen. Ich bin jetzt auch kein Freund von den Verbrennern in der Neuzulassung ab 2035, aber für den Bestand zeigen einfach unsere Modelle, dass wir noch 40 Millionen Verbrenner plus haben und wenn wir da keine E-Fuels haben, dann erreichen wir schlichtweg die Klimaziele nicht. Und das ist mein Pipitum, da zu sagen, lasst uns das offen halten und den Menschen Möglichkeiten geben, weil am Ende, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen, entsteht große Frustration. Und dann fällt uns alles auf die Füße. Und wir dürfen nicht vergessen, Ladeinfrastruktur, wie Sie es gesagt haben, wir sind da auch mit der Deutschen Autobahn GmbH zusammen. Das sind sehr, sehr große Transformatoren und Umspannwerke, die wir dann brauchen, um alle Elektroautos an der Autobahn zu laden. Das geht. Aber was dahinter steht, ist die Energie. Wir brauchen Wind und Sonne. Und das ist das, was ein bisschen fatal ist, weil ein Elektroauto wird einfach per se mit null Emissionen bilanziert, egal ob da Braunkohlestrom reingeht oder Wind- und Solarstrom. Und von daher, fürs Klima hilft es nur, wenn ich wirklich die komplette Bilanz, und dazu zählt auch die Herstellung von Batterien, wo wir definitiv Schwachpunkte haben. Und das wird jetzt besser, wenn sie nicht mehr aus China kommt, sondern aus Norwegen oder Norddeutschland mit Wind und Wasserkraft produziert.
Jetzt haben Sie ein ganz großes Segel gespannt gerade hier.
Ja, gerne. Und ich sehe die Wechselbatterien definitiv nicht. Ja.
Das war die Ausgangsfrage, nämlich der Austauschakku. Und also die sehen Sie nicht. Aber
nein.
Sie haben ein wichtiges Stichwort gebracht, nämlich die Energie, die gebraucht wird, auch bei den E-Autos. Ja. Und dass wir da ganz große Werke brauchen und dass das möglicherweise auch entlang der Autobahn nicht mehr funktioniert. Mir hat ein Kollege gesagt, in den Wohngebieten ist das ein riesiges Problem. Also wenn man da nur drei Autos hat, die da irgendwie aufgeladen werden müssen regelmäßig, dann kommt das schon im Netz in eine kritische Situation, richtig?
Das können wir einigermaßen steuern über Lastmanagement oder dass man das halt auch entsprechend verteilt, weil es ist wie beim Bügeleisen, wenn alle zeitgleich ihr Bügeleisen anschalten, haben wir ein Blackout. Das sehe ich bei der Elektromobilität weniger kritisch, aber jetzt bei den ganzen Heizlüftern, die sich die Leute anschaffen und die Wärmepumpen samt Heizstäbe. Also wenn wir alles elektrifizieren, super, bin ich voll dabei als Elektrotechniker, ist das Effizienteste, toll, aber halt, es kann uns im Winter auch wieder in den Blackout führen, weil dann halt einfach zeitgleich sehr viele Menschen heizen und das macht uns in den Städten und der Stromversorgung wesentlich mehr Sorgen als die Elektromobilität. Und Autos bekommen wir auch hin, aber LKWs zu elektrifizieren auf kurzer Strecke ja, aber die Langstrecke, also was sie da an Ladeinfrastruktur bräuchten, das ist irre. Und deswegen ist halt Wasserstoff interessant, weil wir es mit so viel, also wir hätten das Potenzial in Deutschland, so viel Wind- und Solarenergie zu erzeugen, dass wir klimaneutralen Verkehr ermöglichen könnten. Aber die Akzeptanz ist halt begrenzt. Und deswegen ist es, so wie es auch Frau Kluckert gesagt hat, sinnvoll, erneuerbare Kraftstoffe herzustellen in anderen Ländern über Partnerschaften, mit denen wir die Werte auch teilen und nicht bei Oligarchen. Und darüber dann halt auch mehr Erneuerbare nach Deutschland zu holen. Und das ist also in dem Sinn, hilft uns das, klimaneutral zu werden und stärkt Partnerschaften. Und dann haben wir nicht diesen.
Und in der Richtung beraten Sie ja auch die Bundesregierung.
Genau.
Ich habe unsere Hörerinnen und Hörer aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 446 44464 zu wählen, kostenfrei bundes- und europaweit. Und das hat ein Hörer getan, nämlich Alexander Eberhard, der schon in der Leitung wartet, der uns aus Freiburg angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ihr Beitrag zur Sendung.
Ja, ich hatte zwei Punkte in meiner E-Mail angesprochen. Und zwar über den einen Punkt wurde jetzt schon teilweise gesprochen. Ich wohne mitten in Freiburg, habe einen Anwohnerparkausweis und würde mir aber gerne ein E-Auto kaufen. Und es gibt zwar hier diverse Ladestationen in der Gegend, aber ich fahre nicht nach der Arbeit nochmal 2-3 Kilometer weit weg, warte da nochmal eine Stunde, bis das Auto voll ist, um dann wieder heimzufahren. Also praktikabel ist das nicht. Und da war meine Frage, was für eine Lösung gibt es da? Also weil ich kann mir auch nicht vorstellen, es wird ja auch total viel Ressourcenkosten, überall die ganzen Stadtteile mit Ladesäulen vollzustellen. Also ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Also
wir haben keinen Kommunalvertreter mit in der Runde, aber das ist in der Tat die Frage, was macht man auch mit den Flächen, die ja ohnehin in den Städten und in den Ballungsgebieten rar sind. Simon Schütz, Sie leiten die Pressestelle des Verbands der Automobilindustrie. Das ist natürlich auch eine Frage, die Sie beschäftigt, wenn Sie als Vertreter der Automobilhersteller daran denken, dass die Menschen Autos, E-Autos kaufen sollen. Bekommen Sie da eine Antwort aus der Politik?
Ja, also das ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Das sagen auch alle Verbraucher immer wieder. Für sie ist das entscheidende Kriterium, kann ich mein Auto überall und jederzeit laden? Deswegen würde ich fast schon sagen, nerven wir mit diesem Thema ja fast, weil wir es immer wieder ansprechen. Aber es ist einfach der Hebel, mit dem diese ganze Sache scheitert oder eben erfolgreich wird. Und die Probleme, die der Hörer gerade so passend beschrieben hat, die sind halt, das ist die Lebensrealität der Menschen. Die wollen immer und überall laden, die wollen keine Umwege dafür eingehen oder Unangenehmlichkeiten im Alltag haben, das schreckt ab. Und deswegen sind die aktuellen Ausbaugeschwindigkeiten viel zu langsam und das scheitert an ganz unterschiedlichen Dingen. Ich habe ja schon gesagt, Versechsfachung notwendig und oft gibt es auch solche Geschichten, dass Wohnungsbaugesellschaften oder auch Städte und Kommunen, die beantragen dann, sagen wir mal, 10 Ladepunkte Und dann wird gesagt, naja, das Netz schafft aber nur 2 oder 3. Das heißt, da ist auch das Problem, die Netze müssen entsprechend ausgebaut werden. Und wenn ich nochmal kurz auf Herrn Sterner von eben eingehen kann, der hat was ganz Richtiges gesagt, es ist auch entscheidend, wie wird das E-Auto getankt. Nur ein grün geladenes E-Auto ist klimaneutral. Deswegen müssen wir jetzt, oder die Regierung auch in Brüssel, muss jetzt ganz enorm dafür gesorgt werden, dass wir mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Und da hat der Sterner auch richtig gesagt, wir brauchen Energiepartnerschaften. Genauso wie Herr Dudenhöfer gesagt hat, die Rohstoffe, wir brauchen Rohstoffpartnerschaften, um das alles zu besorgen. Das heißt, das alles ist eingebettet in eine große Strategie und die fehlt mir politisch.
Aber wenn wir nochmal auf das zurückkommen, was Alexander Eberhardt uns gerade auch hier in die Sendung gestellt hat. Und Sie sagen, Herr Schütz, das ist ein Problem, was ja viele Menschen kennen hier in Deutschland. Sie sind da schon am Nerven in der Politik, Ferdinand Dudenhöfer. Vielleicht können Sie als Autoexperte uns da was Konstruktives mit in die Runde geben. Gäbe es eine Lösung? Sehen Sie die?
Also was wir wissen, ist durch Umfragen, dass 75% der heutigen Autofahrer die Möglichkeiten haben, sich eine Wallbox zu installieren. Entweder im eigenen Haus oder wenn man den Vermieter fragt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Hörer ist, ob der eine Eigentumswohnung hat, wo er sein Fahrzeug heute normalerweise parkt.
Können wir ihn fragen? Herr Eberhardt ist noch in der Leitung.
Genau, also es ist hier so, in dem Stadtteil gibt es sehr, sehr wenig private Parkplätze. Und es läuft alles über Anwohnerparken, also sprich die Autos parken am Parkrand und man hat halt Parkzonen, wo man als Anwohner parken darf. Also sprich, ich habe jetzt keinen Parkplatz, der jetzt exakt für mich da wartet, dass ich mein Auto dort parke, sondern ich muss mir einen Parkplatz suchen.
Nee, das ist eigentlich die ganz große Herausforderung. Das, was der Herr Eberhardt sagt, ist wirklich der Knackpunkt bei der E-Mobilität. Denn bei allen anderen braucht man die Schnellladesäule, die hat man dann zum Beispiel auf der Autobahn, und die Wallbox zu Hause, nach unseren Erfahrungen und unseren Daten, sind 75% der Autofahrer hätten die Möglichkeit, diese Wallbox zu nutzen, zu installieren. Jetzt, wie geht man mit dem Herrn Eberhardt um? Ich glaube, das ist eine Herausforderung für Freiburg jetzt. Was kostengünstig ist, dass man zum Beispiel an den Straßenlaternen Anschlüsse macht, da ist ja Strom vorhanden und Ladesäulen im Prinzip dazu stellt. Das ist aber eine Herausforderung dann für Freiburg.
Ich glaube nicht, dass es nur Freiburg ist.
Aber das ist
alle Großstädte, Berlin, Stuttgart,
absolut,
München, etc.
Ja, absolut, klar.
Freiburg bildhaft für die Innenstädte, für die Großstädte, wo eben keine fest spezifizierten Parkplätze sind, sondern wo jeder abends sich seinen Parkplatz sucht. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Aber da sind auch die Kommunen mal gefragt, jetzt mit eigenen Vorschlägen zu kommen und nicht immer nach Berlin zu gucken oder nach Brüssel zu gucken und zu warten, bis jemand hilft, sondern wozu brauche ich Oberbürgermeister und Stadtverwaltungen, wenn diese Probleme in Berlin gelöst werden sollen?
Ein Punkt, wo man merkt, dass man wirklich miteinander arbeiten muss.
Ja. Und zwar, also ich hatte das gleiche Problem in Altstadt von Regensburg. Ich habe dann unseren Bürgermeister gefragt, wenn ich mir ein Elektroauto anschaffe, wie soll ich das machen? Kabel über den Bürgersteig. Da hat er gelacht und gesagt, kauf dir doch lieber einen E-Roller. Das habe ich dann auch getan. Aber nee, die konstruktive Lösung ist, woran wir auch arbeiten, ist, die ganzen Einkaufsmöglichkeiten mit Ladesäulen auszustatten. Da haben wir viele Anfragen von Rewe, Aldi und Co., wo man dann halt einmal in der Woche 20, 30 Minuten beim Einkaufen ist und dann halt schnell aufladen kann. Und die Laterne selber bringt never ever die Leistung, die wir dafür bräuchten. Aber bei Einkaufszentren sind die Trafos meistens so ausgelegt, dass das klappt und das wäre konstruktiv.
Jeden Abend, wenn er nach Hause fährt, ins Einkaufszentrum fahren.
Nein, nicht jeden Abend. Aber halt nicht jeden Abend.
Aber spannend, an dieser Stelle merkt man ja, dass wirklich da Fragen offen sind, die den Hörerinnen und Hörern auch auf den Nägeln brennen, weil es eben die Alltagsprobleme eigentlich betrifft. Alexander Eberhardt ist noch in der Leitung, weil er noch einen zweiten Punkt hatte, den er gerne noch loswerden darf.
Ach so, ja, genau. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich verfolge natürlich die Diskussion, die jetzt öffentlich stattfindet, auch in diesem Bereich, im Bereich der E-Fuels. Und wenn man jetzt zum Beispiel Wasserstoff karbonisiert, geistern ja verschiedene Zahlen durch die Presse aktuell.
Bei uns auch schon viele Zahlen gefallen.
Ja, genau. Also was mir jetzt im Kopf hängen geblieben ist, dass Elektromobilität, also wirklich mit Batteriebetrieb, das effizienteste ist. Wenn man das vergleicht mit einem karbonisierten Wasserstoff, also mit Methan, dann gibt es wohl ein Verhältnis von 1 zu 7. Also sprich, man könnte elektrisch direkt 7 Kilometer fahren im Vergleich zu einem...
Wieder eine neue Zahl, die hatten wir noch nicht heute.
Das ist aber falsch.
Die hatte ich auch schon öfters mal also ein Verhältnis 1 zu 7, dass man einfach 7 Mal mehr mit der Batterie fahren kann, vom Eintrag oder vom Verbrauch der Ressourcen, die man vorher zur Erstellung des Fuels herstellt.
Also ich kann Ihnen vielleicht aus der Praxis berichten, weil wir vor 10 Jahren die erste Audi-Anlage halt gebaut haben. Ich habe den Standort ausgesucht, da kommt das CO2 aus einer Biogasanlage und der Strom aus Wind Offshore. Und wir haben da Erfahrungen über 10 Jahre Realbetrieb. Sie verlieren natürlich 30%, wenn sie zum Wasserstoff gehen, sie verlieren nochmal 10%, wenn sie zum Methan gehen, dann tanken sie in diesen Verbrennermotor, den wir trotz dieses grottenschlechten Wirkungsgrades schon seit 100 Jahren betreiben. Daran merken sie ja, dass der Wirkungsgrad nicht das Entscheidende ist, sondern die Kosten. Den nutzen sie dann für den Antrieb, dann landen sie bei ungefähr 20% der Energie, die sie nutzen können, um von A nach B zu kommen. Das ist bei 35% roundabout bei der Brennstoffzelle, dann haben sie aber nicht bei der Brennstoffzelle diese Tankthema wie beim Elektroauto, und das Elektroauto ist bei 70%, und die Zahlen sind validiert und in der Dieselkommission veröffentlicht. Und deswegen, also vom Bilanzraum hatte ich ja eben gesagt, es lohnt sich der Blick ins Ausland. Wenn man nämlich dann die E-Fuels mit einem dreifachen Ertrag aus dem Ausland holt, dann kann sie mit dem Verbrenner, mit E-Fuels genauso weit fahren wie mit dem Elektroauto. Und der Riesenvorteil dabei ist, sie können Moleküle und E-Fuels aus dem Ausland herschippern. Strom können sie nicht aus dem Ausland über Schiffe herbringen.
Ja. Und Herr Ewart, da lassen wir Herrn Dudenhöfer auch noch mal ein Wort zu sagen.
Ja, dem Herrn Ewart, seine Frage ist jetzt allerdings nicht beantwortet worden, sondern es sind viele Zahlen vom Herrn Stern.
Er hat genau nach Zahlen gefragt, die habe ich ihm gegeben, und zwar aus der Praxis.
Das ist ja furchtbar, Sie reden da mal zwischen Reihen.
Wir sind ja in der Diskussion in der Lebendigen, aber Sie haben natürlich Gelegenheit auszusprechen.
Man kann doch einen Satz wenigstens zu Ende reden, bevor man dann... Also die Zahl 1 zu 7 ist nicht beantwortet worden. Im Gegensatz dazu sind viele andere Zahlen genannt worden, die man durchaus diskutieren kann. Sie hatten gesagt, Elektroautos würden, die vollbatterieelektrischen Fahrzeuge würden eine Effizienz von 70% haben. Das kommt auf den Fahrzyklus drauf an. Also die Daten, die wir haben, sind 80% und höher. Die sind von TNO in Niederlande zum Beispiel.
In der Lobbyorganisation,
jetzt lassen Sie mich doch ausreden, das ist ja furchtbar. Frau Ensinger, können Sie die Diskussion so ein bisschen leiden?
Dass ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Aber ein bisschen miteinander reden ist wunderbar. Sehr. Ich muss Sie auch vertrösten. Wir haben 10.59 Uhr und gehen auf die Nachrichten zu. Wir werden weiter diskutieren. Sie hören lebhaft diskutieren, welche Zukunft hat die Automobilität? Wie wird diese Transformation gelingen, die wir da vor uns haben? 00800 446 44 64, wenn Sie sich beteiligen mögen, oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Und wir werden gleich weiter munter diskutieren, uns gegenseitig ausreden lassen. Ich denke, das kriegen wir hin. Wir hören uns nach den Nachrichten. Bis gleich.
Deutschlandfunk Agenda.
Welche Zukunft hat die Automobilität? Darüber sprechen wir heute. Die Autoindustrie setzt stark auf das batteriebetriebene Elektroauto. Oder gibt es Alternativen, die in den Fokus rücken werden? Stichworte sind da synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff, haben wir vor den Nachrichten drüber gesprochen. Und dazu hat uns auch ein Hörer angerufen, der jetzt in der Leitung ist. Herr Lotz aus Mannheim, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Legen Sie los.
Ja, ich hatte vor 3 Jahren das Problem, meinen alten Verbrenner abstoßen zu müssen, aus technischen Gründen. Und ich hatte weiterhin das Problem, dass das mit der Ladeinfrastruktur nicht richtig funktioniert, mit den Säulen. Also, was blieb mir übrig, wenn ich ein Elektroauto fahren wollte? Ich musste ein Brennstoffzellenauto haben, denn ich habe hier Tankinfrastruktur in H2. Ich vertanke den Abfallwasserstoff der BASF jetzt sozusagen und habe hervorragende Erfahrungen damit gemacht.
Die Sie uns gerne mitteilen können.
60.000 Kilometer in 3 Jahren mit 450 Kilometer realer Reichweite mit einem der beiden tatsächlich kaufbaren Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen. Denn es gibt ja nur weltweit 2 Hersteller, wo man wirklich zum Händler gehen kann und sagen kann, pass auf, ich will das Auto haben. Mhm. Ja? Kein deutscher Hersteller leider dabei.
Ja. Sie sind begeistert, das kann man
absolut
raushören.
Ja, also, beste Entscheidung. war auch subventioniert, muss man ehrlich sagen, war durch den deutschen Staat auch subventioniert, denn über die NOW konnte ich und den entsprechenden Leasingmodell konnte ich also einen guten Rabatt gegen den Listenpreis haben. Also ich habe nicht wirklich mehr bezahlt als mit einem vergleichbaren Verbrenner.
Die Brennstoffzelle, in der Wasserstoff gespeichert werden kann, die ist also die Wahl, Ihre Wahl. Ja. Ferdinand Dudenhöfer, Sie hatten schon einige Anmerkungen gemacht vor den Nachrichten, Direktor des Car Center Automotive Research. Wenn wir mal schauen, kann man das übertragen auf eine breitere Bevölkerungsschicht? Was ist ja. da Ihre Antwort?
Also jetzt wohnen ja halt nicht alle neben der BASF gerade und haben diesen Abfallwasserstoff. Ja. Von daher ist es sicherlich eine individuell hervorragende Lösung, aber eine Tankinfrastruktur aufzubauen wird sehr teuer sein und wir glauben, dass Wasserstoff, so macht es ja Mercedes, im LKW gut unterwegs ist, eine gute Lösung ist, aber für den PKW eher weniger geeignet ist, sich weniger durchsetzen würde. Erstens, weil der Preis von den Fahrzeugen hoch ist. Ne, Sie hatten ja gerade auch gesprochen, dass eine guten Rabatt gekriegt haben, wahrscheinlich mehr als 10.000 Euro, die da drauf liegen. Also eine hohe Subvention ins Fahrzeug rein und wie gesagt, die Wasserstoffinfrastruktur ist deutlich teurer und investitionsintensiver, wie man sich das vorstellen kann. Es muss ja auch europaweit dann gemacht werden, der eine oder andere fährt über die Grenzen und dann bleibt auch noch das Thema der Effizienz. Also ich nehme Strom und mache aus dem Strom Wasserstoff und dann mache ich aus dem Wasserstoff in der Brennstoffzelle wieder Strom und da bleibt eben halt noch 60% oder 55% an Bewegungsenergie übrig. Beim vollbatterieelektrischen Fahrzeug sind es 80% oder 85%. Also spricht einiges gegen die flächendeckende Durchführung oder Einführung von Brennstoffzellen, PKWs.
Jenseits dieser vielen Zahlen, die wir da ja auch gehört haben, Herr Lotz, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns Ihr Beispiel genannt haben. Und Sie haben auch angesprochen, dass es eben unter den beiden Anbietern keinen deutschen Hersteller gibt. Simon Schütz ist in der Leitung. Er ist vom Verband der Automobilindustrie mit hier in der Runde. Tatsächlich ist es ja so, das haben wir hier in der Sendung auch schon angesprochen, dass die Automobilindustrie stark auf die E-Mobilität auch setzt. Der Wasserstoffantrieb eher so ja, im Bereich der Transport- und Lieferwege wohl gesehen wird bei vielen Herstellern. Warum? Was ist der tatsächliche Grund, nachvollziehbar auch für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also einiges wurde da gerade in der Runde schon passend erwähnt. Das ist ja auch wieder das Thema Technologieoffenheit, das ja letztlich entscheidend ist. Es gibt auch deutsche Hersteller, also gerade im Transportbereich, das hat Herr Dudenhöfer und Herr Stern haben das ja beide gerade deutlich gemacht, wird beim Wasserstoff entsprechend auch auf diese Strategie gesetzt, also Fernlast- und Schwerkraftverkehr. Ganz entscheidend ist ja die Wasserstoffinfrastruktur, die ist noch im Aufbau, da sind wir noch ganz am Anfang, da muss noch sehr viel passieren. Bei den Autos selbst gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Es wird auch kleine Serien bei PKWs geben von deutschen Autobauern, nur vereinzelt, ja, aber gibt es auch, ist auch in der Planung. Insgesamt glauben wir aber auch, oder gehen wir davon aus, dass sich das vor allem im Fernlast- und Schwerkraftverkehr auswirkt. Aber was der Hörer ja gerade so passend beschrieben hat, er ist ja auch vor allem auf diese Alternative gewechselt, weil die Ladeinfrastruktur bei der Elektromobilität immer noch so mangelhaft ist. Sprich, wäre das anders, hätte er sich ja höchstwahrscheinlich für ein E-Auto entschieden. Wenn ich, oder wäre wahrscheinlich so, oder wenn ich die Frage weitergeben darf.
Er ist noch in der Leitung, er kann uns
nein,
noch antworten.
Nein, das hätte ich nicht.
Das hätten Sie nicht, okay.
Nein, das hätte ich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich fahre viel Langstrecke. Und ich bin von der Vergangenheit her gewöhnt, fahren, tanken, fahren und nicht fahren 20 Minuten bis 45 Minuten warten und wieder weiterfahren, wenn eben die Batteriereichweite nicht zur Strecke passt.
Da ist auch noch Luft nach oben.
Das war durchaus auch ein wichtiges Argument. Und nochmal zur Infrastruktur, was der Herr Dudenhöfer angesprochen hat, das nervt mich wirklich sehr, immer wieder zu hören, es sei nicht ausreichend. Ich fahre in Deutschland mit dem Wasserstoffauto in jede Ecke. Die vorhandenen nahezu 100 Tankstellen sind so positioniert, dass ich wirklich in jedes kleine Kuhkaff mit dem Auto fahren kann und wieder zurückkommen kann.
Danke Ihnen also für diese positive Rückmeldung, was den Wasserstoff angeht, der in dieser Runde ja durchaus unterschiedlich auch betrachtet wird, was seinen Nutzen angeht. Aber wie gesagt, einig sind sich, glaube ich, viele, dass wir gerade im Schwerlastbereich da eher zurückgreifen als im Pkw-Verkehr aus verschiedenen Gründen und auch, weil die Industrie im Moment ja eher ein anderes Angebot macht, die Autoindustrie. Simon Schütz, wenn wir auf ein anderes Thema vielleicht noch schauen, die solarbetriebenen zum Beispiel Fahrzeuge, Solarzellen, die auf dem Dach montiert sind und die Sonneneinstrahlung in elektrische Energie umwandeln, zukunftsweisend?
Gute Frage. Ich glaube, da können die beiden Professoren in der Runde wahrscheinlich noch mehr zu dem Effizienz der ganzen Geschichte erzählen als ich. Ich glaube aber, wichtig ist grundsätzlich, dass alles genutzt werden soll. Ich bin davon überzeugt, dass alle Hersteller beziehungsweise im Wettbewerb sich eben die Technologien durchsetzen, die im Endeffekt entscheidend sind, dass der einzelne Hersteller bedingt oder auf eine bestimmte Strategie setzen, ist einfach ein Geschäftsmodell. Alles gleichzeitig ist dann auch schwierig. Solarzellenautos ist, glaube ich, genau, ist eine Nachfrageorientierung, ist aber auch eine Investitionssache. Ich habe ja gesagt, wie viel wir in die E-Mobilität setzen. Und da glauben wir auch, dass im Pkw-Bereich gehen wir davon aus, und da gehen auch die Hersteller von aus, das sieht man ja auch immer bei den aktuellen Zielen und Meldungen, dass sich das im Pkw-Bereich durchsetzt. Und da sind wir auch entsprechend unterwegs. Aber man muss auch, und das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, es gibt Deutschland, es gibt Europa, es gibt aber auch die ganze Welt. Und in unterschiedlichen Regionen werden sich unterschiedliche Lösungen durchsetzen. Da brauchen wir auch unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Ansätze. Ja, wir sehen ja schon, wie wir hier Probleme haben mit der Ladeinfrastruktur. Wir sind ja in Deutschland weit hinterher und sind damit in Europa unter den Top 3. Also sprich, in Europa ist da noch ganz viel vor uns. Und wenn man dann auf andere Kontinente schaut, ist das nochmal anders. Und da, wo es dann vielleicht mit der Sonnenenergie nochmal anders aussieht als bei uns, da kann vielleicht auch in bestimmten Regionen ein Solarauto eine Zukunft haben. Mhm. Aber das eben sehr spezifisch abhängig von der jeweiligen Situation.
Aber man hört raus, Ärmel hochkrempeln ist wirklich angesagt, ja, wenn es um die Umstellung der Mobilität in Deutschland, Europa und weltweit geht. Ich habe Sie aufgefordert,
die Frage beantworten, Frau Enzinger,
Herr Sterner, gleich, weil wir ja unsere Hörerinnen und Hörer gerne mit einbinden in die Sendung und es so viele Zuschriften und Anrufe gegeben hat, dass ich meinen Kollegen, der das Ganze beobachtet, Alfred Schmitz, in die Sendung gebeten habe, der jetzt nämlich hier sitzt und uns mal präsentiert, was da alles zusammengekommen ist.
Ja, kann nur bestätigen, riesige Resonanz. Da müssen wir uns, glaube ich, mal an der Stelle bei allen Hörerinnen und Hörern entschuldigen, die wir nicht zitieren können, die wir nicht berücksichtigen können. Da sagt Ragnar Juraschitz zum Beispiel, die spricht das Thema an. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus mit 20 Parteien. Nach Berechnungen könnte unser Haus gerade mal 4 Wallboxen installieren. Da wird es also schwer mit der Elektromobilität. Ich sammle einfach mal so ein paar Sachen. Also ich hoffe, dass unsere Gesprächspartner einen Stift beiseite liegen haben, um sich ein paar Sachen zu notieren. Dann Herr Mertens aus Chemnitz, der spricht Antrieb mit Biomethan an und sagt, das haben wir in der Diskussion vollkommen außer Acht gelassen. Was ist damit los? Das wäre für ihn nach seiner Meinung die klimaneutralste Möglichkeit. In die gleiche Richtung geht auch Gregor Mund aus Stuttgart. Der ist begeisterter Erdgasautofahrer. Auch der sagt, das wäre eine tolle Alternative zu Benzin und Diesel. Die Auswahl an Fahrzeugmodellen ist gerade in dem Segment allerdings sehr begrenzt. Dann, das kenne ich noch aus meiner Jugend, da gab es so Modellautos, die über Kontaktschleifen fuhren. Und das spricht André Passeval an. Der hat gesagt, er hätte kürzlich gelesen, dass in Schweden getestet wird, ob E-Fahrzeuge per Induktion über die Straße geladen werden können. Das wäre doch eine Möglichkeit, sowohl die Probleme mit der Reichweite als auch die Ladeprobleme zu lösen. Dann finde ich auch ganz spannend die Frage von Thomas Kruse aus Putlitz-Brandenburg. Könnte man nicht sowas wie so ein Elektro-Volkswagen, also ein Auto, Elektroauto für jeder Mann, jeder Frau auf den Markt bringen, die preisgünstig sind? Und dann fragt er noch, was ist eigentlich, wenn wir ganz viele Wasserstoffautos auf der Straße haben, hat das eigentlich Auswirkungen aufs Klima, auf Regenmengen? Denn da wird ja Wasserdampf oder Wasser ausgestoßen. Also ich sage nochmal, wahnsinnig viele Fragen, interessante Fragen. Das finde ich auch ganz praktikabel, die Frage. Rainer Seibel, der nutzt wohl geschäftlich ein kleines Transportfahrzeug, würde gerne auf Elektro umstellen, aber er sagt, es gibt gerade in diesem Bereich der kleinen Nutzfahrzeuge ein ganz geringes Angebot. Und dann vielleicht zum Schluss noch, man sieht es ja in einigen Städten, ich kenne es aus Solingen, da gibt es ja Salzburg auch, da gibt es diese Oberleitungsbusse. Wäre es auch eine Möglichkeit, den Lkw-Verkehr per Oberleitung zu führen? Das gibt es ja, glaube ich, schon von einigen großen Firmen im Modellbetrieb. Ja, Riesenzahl von Fragen. Damit zurück. Ja,
eine große Zahl von Fragen, aber auch sehr konstruktive Ideen, die wir sicher in der Runde kurz mal ansprechen können. Gerade mit dem Blick auch darauf, was wir jetzt ja mehrfach in dieser Sendung schon gehört haben, mit den Ladeproblemen, die es auch gerade für die Privatpersonen gibt. Das Mehrfamilienhaus haben wir gerade gehört mit 4 Wallboxen, eher schwierig. Wo sind also möglicherweise Alternativen auch zum E-Auto? Herr Mertens aus Chemnitz mit dem Antrieb mit Biomethan, klimaneutral, ist die große Frage. Gebe ich mal als erstes in die Runde. Biomethan, Ferdinand Dudenhöfer vielleicht, Sie sind Direktor des Car Center Automotive Research in Duisburg. Gibt es da schon Untersuchungen zu?
Sicher, Biomethan ist jetzt nichts Neues, es ist das gleiche wie Methan, nur eben halt jetzt aus Pflanzen oder anderen Dingen dann gewonnen. Bei der Erdgasversorgung wird Methan wichtig sein, ist ja Erdgas und Biomethan, um das dann dazu zu mischen. Es ist halt ein teurer Prozess und wir haben dann immer noch den Verbrennungsmotor und der Verbrennungsmotor, der hat eben halt eine beschränkte Effizienz. Von daher ist, wenn man jetzt schon in die Stromgewinnung geht und Strom nimmt, man effizienter unterwegs. Also von daher wird Biomethan nach meiner Einschätzung im Pkw-Bereich eher eine kleine Nische sein. Man sieht es heute bei den Erdgasautos, obwohl die immer wieder staatlich gefördert worden sind, sind kaum welche auf der Straße, die sind zu teuer in der Produktion. Die Mengen weltweit sind zu klein. Von daher glaube ich, dass es eher eine Nische bleiben wird.
Biomethan, Erdgas, die Effizienz war hier in der Sendung ja immer wieder auch angesprochen. Michael Sterner als Professor für Energiespeicher und Energiesysteme. Sind das möglicherweise noch, zumindest wenn es auch Nischen sind, parallel laufende Antriebsmöglichkeiten, Biomethan und Erdgas?
Also ich denke schon, weil wir hatten 900 Tankstellen und auch eine ganz große Flotte im Angebot. Unsere Berechnungen zeigen und die ganzen Biogas- und Kläranlagen, die wir in Deutschland haben, wenn wir das mit E-Fuels zu E-Fuels aufwerten würden über Wasserstoff, dann würden wir so viel Kraftstoff haben, damit könnten wir 3/4 aller Gasspeicher in Deutschland füllen. Ich war damit beim Herrn Altmaier, der sagte damals, das ist viel zu teuer, russisches Gas ist günstiger, das ist jetzt im Nachhinein eine vertane Chance. Aber halt im Vergleich beim Kraftstoff könnten wir 1/3 des Kraftstoffs, der im Pkw momentan verfahren wird, nutzen. Also die Potenziale sind da, auch beim Wasserstoff. Wir hatten letzte Woche unseren Wasserstoffatlas.de vorgestellt mit dem Bund BMBF, der Forschungsministerin. Da sehen wir aber, dass der Wasserstoff vorwiegend in Industrie, Stahl, Chemie gebraucht wird und auch im Verkehr, im Flug, Schiff und Schwerlastverkehr, sei es jetzt das E-Fuel oder das Wasserstoff und weniger halt im Pkw, weil der einfach nur die Hälfte der Effizienz hat und die andere Zahl nochmal 1:3,5 beim E-Fuel. Aber der Vorteil halt ist beim Brennstoffzellenfahrzeug, ich brauche nur 1/20 der seltenen Erden, die ich im Elektroauto habe. Und das Thema Ressourcen und Recycling ist einfach kritisch beim Elektroauto. Wobei, wie gesagt, der Fahrkomfort und so weiter ist toll. Aber ich habe auch diese realen Reichweiten. Da bin ich bitte bei dieser Wallbox-Frage. Ich habe mir das alles selbst programmiert und zusammen mit meinen Brüdern aufs Dach gebaut. Ich fahre für unter 1 Euro für 100 Kilometer. Wir tanken Sonnenstrahlen statt Dinosauriersaft, sagen meine Kinder immer. Das ist eine tolle Erfahrung, aber wir sind auch schon im Winter mal liegen geblieben. Meine Frau ist liegen geblieben und hatte dann halt auch diese negative Erfahrung. Und vielleicht noch zu den Oberleitungs-LKWs.
Nee, ganz das kurz, ich würde gerne noch auf Wasserstoff zurückkommen, weil von Thomas Kruse ja auch die Frage kam, wie sieht das eigentlich aus? Hat das Auswirkungen auf das Klima und die Regenmengen?
Dazu gibt es also relativ wenig Untersuchungen, das müsste man sich anschauen, es ist Wasserdampf, aber wenn der unten bleibt, dann regnet der ab und der hat keine Auswirkung, anders ist es beim Fliegen. Bei über 10.000 Meter, wenn Sie Wasserdampf haben, da können Sie E-Fuels nehmen, was Sie wollen. Fliegen bleibt nicht klimaneutral, das verbleibt lange da oben und nur wenn Sie auf 7.000, 8.000 Meter fliegen würden, dann würde der Wasserdampf wieder abgeregnet, aber dann haben Sie Turbulenzen, dass keiner mehr fliegt. Also klimaneutrales Fliegen mit E-Fuels ist de facto nicht möglich. Es ist ein bisschen weniger, aber das ist ein wichtiger Punkt, weil da auch immer suggeriert wird, wir sind dann klimaneutral. Das ist nicht so.
Kommen wir noch zu den Induktionsschleifen für E-Fahrzeuge, den Kontaktschleifen und den Oberleitungen für den Lkw-Verkehr. Gibt es da schon Untersuchungen bzw. Testprojekte?
Da gibt es welche, also das induktive Laden haben wir im Fraunhofer schon untersucht, zusammen mit VW vor 10 Jahren auch. Das wird, denke ich, kommen, weil es einfach Komfort ist. Aber halt auf Autobahnen gibt es bisher nur Konzeptstudien, dass man dann halt Induktionsschleifen in die Autobahn reinbringt. Leichter wäre das mit Oberleitungen, LKWs. Dann habe ich aber immer wieder die Thematik, wie schaut es bei Baustellen aus? Und ich bräuchte, also die Hersteller für die LKWs sagen uns ganz klar, wir bräuchten da europaweit flächendeckend ein Netz. Das wäre die effizienteste Option für die LKWs. Mhm. Aber in der Realität mit den Speditionen, mit deren Anforderungen ist es einfach kaum umsetzbar. Und wieder der Reality-Check, was wir auf dem Papier haben, ist toll, aber es zählt das, was auf der Straße fährt und das muss klimaneutral sein, weil sonst halten wir die Klimaziele nicht.
Andererseits stehen wir vor einem herausfordernden Transformationsprozess. Ich denke, da muss man in alle Richtungen denken. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Stefan Weber ist uns zugeschaltet aus Dresden-Hellerau. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Stefan Weber.
Stefan Weber, genau. Und Sie haben welche Erfahrungen mit Pkw und Mobilität?
Also ich habe es ja geschrieben, wir haben 3 Kinder, mittlerweile sind die alle im Studentenalter und außer Haus. Wir hatten bis vor 8 Jahren ein Auto, Großfamilienauto, haben wir abgeschafft und wir sind umgestiegen in ein Carsharing-Modell, das nennt sich hier in Dresden Teilauto. Und es hat den riesen Vorteil, dass vom kleinen Smart bis zum großen Ford Transit alles angeboten wird. Das heißt, man kann bedarfsgerecht genau das Auto mieten und das hat uns genau eigentlich geholfen. Und
sind da auch E-Autos dabei?
Das sind auch E-Autos dabei, sogar einige jetzt immer mehr. Das wird immer mehr, der Carshare wird immer mehr zu E-Autos gehen. Aber was halt der große Vorteil ist, erstens ist es kombinierbar mit dem öffentlichen Nahverkehrsträger, der DVB, also hier Dresdner Verkehrsbetriebe. Da kriegt man dann sozusagen noch mal einen kleinen Rabatt. Man zahlt monatlich ein und zahlt dann für Automiete pro Kilometer und pro Zeit. Und das ist für uns genau das, weil wir brauchen ganz, ganz selten ein Auto, aber genau dann, wenn man es halt mal braucht, sei es für Familienausflüge oder für Eltern mal ausfahren, dann ist genau das Auto, kann man dann anmieten, was man wirklich braucht.
Das heißt, was wäre Ihr Appell an uns alle, an die Hörerinnen, an die Hörer, an die Politik, dass wir mehr auf Carsharing setzen?
Möglichst verlinkte Systeme, also öffentlicher Nahverkehr ist natürlich ganz wichtig, das ist absolut notwendig. Aber dann, wenn es halt doch nicht geht, dass sozusagen dann Schnittstellen gibt, die sozusagen so Carsharing, sinnvolle Carsharing-Modelle gibt.
Und wir haben in dieser Sendung, danke Ihnen erstmal für Ihre Ausführungen. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die wir mit in diese Runde reinnehmen müssen, wenn wir um die Zukunft der Automobilität sprechen. Ferdinand Dudenhöfer, Carcenter Automotive Research in Duisburg. Wenn wir all das auch mal nochmal im Hinterkopf nach vorne rücken, was wir in dieser Sendung besprochen haben, nämlich, dass es doch überall auch Engpässe noch gibt, noch möglicherweise zu wenig Ladestationen etc. pp. Selbst wenn wir das alles haben, was für die E-Mobilität noch gebraucht wird, müssen wir natürlich sehen, können wir diese Mobilität, die wir jetzt haben, aufrechterhalten? Was sagen Sie?
Ja, absolut. Na, schauen Sie sich einfach mal jetzt an, was im Zugverkehr, im Bahnverkehr ist. Ich glaube, momentan ist die Pünktlichkeit, die gemessen wird, 50%. Und da sind Anschlusszüge ja nie berücksichtigt. Also wenn man mit dem ICE irgendwo unterwegs ist und dann umsteigen muss, dann hat man noch schlechtere Karten als diese 50%.
Unbestritten ausbaufähig, soll ja auch passieren.
Ja, das erzählt man schon seit 50 Jahren. Seit 50 Jahren hören wir die gleiche Geschichte, aber seit 50 Jahren klappt es immer irgendwo nicht. Zentralistische Systeme haben den Nachteil, wenn irgendwo eine Weiche nicht funktioniert im Ruhrgebiet, dann steht auch der Zug, der von Berlin nach Stuttgart fahren muss, über das Ruhrgebiet zum Beispiel. Also sie kriegen dann große Probleme, eine kleine Ursache kann große Probleme verursachen oder ein Sturm, es fällt ein Baum um. Wir kennen diese Sachen alle, die permanent kommen. Deshalb glauben wir, dass an dem Auto, an der Zukunft kein Weg daran vorbeigehen. Also 80% unserer Bewegungen machen wir mit dem Pkw und so wie wir das sehen, geht es mit dem Pkw in die Zukunft, der dann emissionsfrei ist, in das Elektroauto und anschließend, das ist die zweite große Revolution, wenn man so nennen will, in das autonome Fahren. Heute kann man teilautonom schon fahren, man kann autonom einparken lassen oder selbstständig einparken lassen, der Roboter oder der Rechner im Fahrzeug macht es. Also wir gehen dann in eine Welt, die deutlich sicherer ist im Vergleich zu heute, die deutlich komfortabler ist und die mit der Umwelt vereinbar ist. Deshalb glauben wir, dass am Auto in der Zukunft kein Weg vorbeigeht und das schlecht ist, wenn man sich in der Bundesrepublik jetzt nur noch auf Schienen konzentriert.
Wobei es da sicherlich auch andere Meinungen zu gibt. Wir haben jetzt keinen Vertreter von einem Umweltverband hier dabei, weil wir eben explizit über die Zukunft der Automobilität ja auch hier heute sprechen. Simon Schütz vom Verband der Automobilindustrie, Sie sind jetzt sicherlich auch kein Verfechter des ÖPNV, aber wenn man mal schaut, was auch in der Autoindustrie gerade passiert, da wird auch auf Carsharing-Modelle gesetzt, auch in Kombination mit Fahrrad und Co. Welche Bedeutung wird das zunehmend haben, dass wir uns mehr vernetzen, wenn es um die Verkehrsantriebe geht, wenn es um die Möglichkeiten geht?
Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und das Beispiel des Hörers hat ja auch gezeigt, es kann funktionieren. Es hängt natürlich auch sehr vom Wohnort ab. Ich persönlich wohne in Berlin und auch wenn ich für die Autoindustrie arbeite, ich habe zum Beispiel kein Auto. Ja, hier in Berlin kommt man mit ÖPNV sicherlich zurecht. Ich bin im tiefsten Land, im Westerwald aufgewachsen. Da geht es ohne Auto nicht. Da gebe ich Herrn Dudenhöfer auch recht, dass gerade das autonome Fahren wird da in Zukunft auch eine ganz große Rolle spielen, weil es eben auch gerade Leute, die eingeschränkt sind, wieder dann an der Mobilität teilhaben lassen kann. Aber insgesamt diese ganzen Modelle von Carsharing, Pooling, sich das Ganze zu teilen, das hat natürlich eine Zukunft. Und ganz wichtig ist da wieder der Aspekt der Digitalisierung. Es gibt auch ganz viele Möglichkeiten. Der VDA setzt sich ja auch für verkehrsärmere Innenstädte an. Das vermutet man erstmal gar nicht, aber ist tatsächlich so. Und da setzen wir eben auch auf digitale Lösungen. Wir setzen darauf, dass die Autos miteinander kommunizieren, sich über Parkplätze informieren, sich das Ampelverhalten und so weiter so abgestimmt wird, dass man da eben auch Staus verhindert. Und diese Carsharing-Modelle sind natürlich auch ein Zukunftsmodell. Dafür ist wichtig, dass wir das eben auch entsprechend flankieren. Digitalisierung hat enorme Einsparpotenziale, was was den Klimaeffekt angeht. Und wir müssen jetzt Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenken. Auch da gilt wieder, wir sind bei Digitalisierung in Deutschland für das, was wir wollen und für das, was vor uns steht, nicht so aufgestellt, wie wir für so ein Industrieland wie Deutschland aufgestellt sein müssen. Da gibt es ganz enormen Nachholbedarf. Selbst die flächendeckende 5G-Abdeckung haben wir bis heute nicht und die braucht es.
Auch das ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir auch in der Agenda hier schon gesprochen haben. Und auch das Thema Verkehrsvermeidung ist hier immer wieder Thema gewesen, wird auch in Zukunft weiter eins sein. Auch die Frage, inwieweit wir den ÖPNV sinnhaft ausbauen müssen und wie die Rolle der Bahn dabei sein wird, das wird ebenfalls auch hier weiter in der Agenda Thema sein. Diese Ausgabe allerdings, die geht jetzt zu Ende. Welche Zukunft hat die Automobilität? Darüber haben wir gesprochen mit Ferdinand Dudenhöfer vom Car Center Automotive Research in Duisburg, mit Simon Schütz vom VDA, dem Verband der Automobilindustrie, und Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der OTH Regensburg, dort auch Co-Leiter der Forschungsstelle Energienetze. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören und Hinhören, sagt Petra Ensminger.